Wir lesen aus Römer, Kapitel 9. Die ersten fünf Verse zuerst. Römer, Kapitel 9, Verse 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Das bezeugt mit mir mein Gewissen im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Sohnesstellung gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen, dem Fleische nach, der Christus ist, welcher über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Wir neigen noch einmal das Wort zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den ewigen Gott, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wir danken dir, Herr, dass du uns zu dir gezogen hast, dass du uns zu deinen Nachfolgern und Kindern gemacht hast, mit deinem Heiligen Geist versehen, dass wir teilhaben dürfen an deinen großen Heilsplänen. Lass uns, Herr, offene Augen dafür haben, was du mit uns vorhast und mit Menschen um uns hier, auch im Besonderen um dein altes Volk Israel. Wir danken dir, Herr, dass deine Verheißungen wahr sind und dass du sie hältst. Hilf uns, Herr, dich ehren zu lernen durch deine Wege unter den Völkern. Amen. Das Folgende, ich versuche eine Einführung zu geben in die drei Kapitel Römer 9 bis 11. Es geht in diesem Kapitel in erster Linie um die Ehre Gottes. Die Frage ist, ob Gott treu ist, ob er gerecht ist, ob er konsequent ist, wenn er jetzt Heiden Zugang vergönnt zu seinen Heilsgütern, zu seinen Gnadengütern, die ja in Jesaja 55 Davids Gnadengüter genannt werden, also Gnadengüter, die Gott Israel verheißen hatte. In Römer Kapitel 1 hatte Paulus in Verbindung mit seiner Themenstellung gesagt, das Heil ist für die Juden zuerst und dann auch für die Griechen, das heißt für andere Bürger des Weltreiches. Damals war Rom das Weltreich, aber das heißt einfach in der ganzen Welt. Wenn er also Griechen sagt, dann heißt das für andere nicht-jüdischen Menschen. Aber für die jüdischen Menschen ist das Heil in erster Linie. Wenn nun dies der Fall ist, wie verhält es sich dann mit den großen Plänen Gottes, wie geoffenbart im Alten Testament? So kann ein Jude fragen, auch bei allem Ernst, bei allem Glauben, bei allem Lieben des Messias, den Gott gegeben hat, bei allem Ernst mit dem Wort Gottes. Es kann ihm die Frage aufkommen, ja, wie verhält es sich denn mit der Sonderstellung Israels, da ja Israel im Gegensatz zu den Völkern eine andere Stellung einnimmt. So scheint es zu sein, auch in dem Psalm, den wir gelesen haben, wie auch im Psalm 100, da versteht sich Israel als eine besondere Herde Gottes, Schafe seiner Herde, wo Gott der Hirt ist. Und in einem gewissen Sinne könnte nur ein Israelit Psalm 23 beten und sagen, du, Jahwe, bist mein Hirt. Ein anderer müsste zu Israel kommen und Israelit werden, wenn er Gott kennenlernen wollte. So könnte also bei einem Israeliten eine Frage aufkommen. Und Paulus will nur diese Frage klären. Es geht nicht hier um Menschen in erster Linie, Es geht nicht um die Frage, ob hier Menschen gerettet werden dürfen oder nicht. Menschen dürfen gerettet werden. Auch Heiden dürfen gerettet werden. Es geht hier in erster Linie in Römer 9 bis 11 um die Frage, wie haben wir Gottes Wort im Alten Testament zu verstehen? Wie haben wir die Verheißungen Gottes zu verstehen? Wie haben wir die Bündnisse zu verstehen? Gottes Diensteinrichtungen in Israel und so weiter. Und so sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Es gibt also zwei Gegebenheiten. Auf der einen Seite hat er in Kapitel 1 gesagt, das Heil ist für die Juden zuerst. Auf der anderen Seite hat er aber gleich gesagt, in Kapitel 2 und 3, dass die Juden ihre Sonderstellung von Gott verwirkt hätten. Sie sind zu Heiden geworden. Und er hat harte Worte für die Juden. Er sagt also, die müssen auch durch Glauben gerettet werden. In der Praxis war es ja so, dass Paulus zwar anfänglich in die Synagoge ging, aber dann bald immer wieder aus der Synagoge gewiesen wurde und nicht mehr Zugang zur Synagoge hatte. Und es war so, dass viel mehr Heiden Menschen zum Glauben kamen an den jüdischen Messias als Menschen aus dem Judentum, aus dem Volk Israel. Das war die Praxis. Die damalige Gemeinde also, zu der Zeit, als Paulus diesen Brief schreibt, er schreibt ihn aus Korinth, zu dieser Zeit sind also bedeutend mehr Heiden schon zum Glauben gekommen als Israeliten. Und jetzt erhebt sich in der Tat die Frage, du sagst zwar in Kapitel 1, die Juden sollen das Evangelium zuerst haben, aber sie sind nicht an erster Stelle. Weder in deiner Theologie über die Sünde, noch in deiner Theologie über den Heil, über das Heil. Denn bei der Sünde verhält es sich so, dass die Israeliten genauso Sünder sind wie die Heiden. Die haben keine Vorrangstellung. Und beim Heil ist es so, dass viel mehr Heiden zum Glauben kommen als Juden. Und jetzt muss Paulus mit allem Ernst seinen Leser zu verstehen geben, und darunter gibt es auch, unter diesen Lesern gibt es auch Juden in Rom, und zu denen geht er ja zuallererst, wenn er nach Rom kommt. Er will also seinen jüdischen Verwandten vergewissern, welche Herzenseinstellung er zu Israel hat. Er muss einmal grundsätzlich Stellung nehmen und Pause machen und sagen, also ich selbst stehe so und so zu Israel, damit er nicht missverstanden wird. Das sagt er jetzt auf zweierlei Art und Weise. Er spricht von Christus und er spricht vom Heiligen Geist. Dann natürlich spricht er von den Vorrechten Israels und so weiter. Aber zunächst, wenn er beteuert, dass er die Wahrheit sagt, dann beruft er sich auf Christus und er beruft sich auf den Heiligen Geist. Er sagt, ich will jetzt eine Aussage machen. Diese Aussage wird schwer zu verstehen sein, weil ich oft etwas gesagt habe, dass dem gegenüberstehen könnte, dass dem widersprechen könnte. Aber wenn ich dieses sage, dann will ich sagen, ich bin mir bewusst, dass ich in Christus spreche. Das heißt, ich bin ein Christ. Ein Christ ist in Christus. Ein Christ ist also für alles, was er sagt und tut, Christus verantwortlich. Christus ist sein Herr. Ein Christ ist per Definition jemand, der Christus als Herrn und Meister hat. Und was er sagt und tut, muss vor diesem Herrn verantwortbar sein. Und er sagt, diese Aussage, die so schwerwiegend ist, ich kann euch vergewissern, die mache ich in der Gegenwart meines Herrn Christus. Und wenn ich eines Tages vor ihm stehen werde und ihn von Angesicht zu Angesicht sehe, dann werde ich mich verantworten können für diese Aussage. Ich sage sie in Christus, als jemand, der in Christus ist, es ständig weiß, ständig vor ihm leben will und eines Tages von Angesicht zu Angesicht ihm gegenüber sich verantworten haben wird. Und das Zweite, er sagt, ich sage die Wahrheit, das ist die positive Formulierung. Ich lüge nicht, da muss ich jetzt noch anders sagen. Ich lüge nicht, ich sage hier keine Unwahrheit. Es könnte sein, dass bei dieser Aussage jemand sagt, du redest falsch Zeugnis. Du würdest hier also eines der 10 Gebote übertreten. Paulus sagt, ich übertrete jenes Gebot nicht. Das Zeugnis, das ich hier weitergebe, stimmt mit meinem anderen Zeugnis. Ich habe Zeugnis abgelegt vom Heil, ich habe Zeugnis abgelegt von den Juden, ich habe gesagt, sie sind Sünder, genau wie die Heiden. Ich habe gesagt, das Heil ist auch für die Heiden. Und das, was ich jetzt sage, stimmt mit dem überein. Es steht nicht im Widerspruch zu dem. Und ich kann euch vergewissern, mein Gewissen spricht mich hier frei. Es klagt mich nicht an, wenn ich das sage. Gut, sagt jemand, ihr Gewissen, das haben sie schon zur Genüge strapaziert. Das ist schon daran gewöhnt, dass sie solche Dinge sagen. Moment, dann sagt Paulus, ich lebe im Heiligen Geist. Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte ich das grundsätzlich bejahen, dass das Gewissen verbogen werden kann in der Gewohnheit. Es kann sich schon anpassen. Es hat nicht nur Informationen aus der Vorwelt vor meiner Geburt. Ich bringe nicht nur etwas mit in meinem Gewissen an Kenntnissen über Gut und Böse mit der Geburt. Es kann auch geprägt werden durch die Umwelt während meines Lebens. Und dann ist es nicht mehr so genau. Aber in diesem Fall muss ich euch zu verstehen geben, ich bin ja in Christus und in Christus habe ich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in mir und mein Gewissen ist dem Heiligen Geist unterstellt. Dass mein Gewissen ist vom Heiligen Geist geprägt. Der Heilige Geist dominiert. Er überwacht mein Gewissen. Mein Gewissen wird von ihm genährt, im Wort Gottes. Ich versuche, mein Gewissen zu erziehen im Wort Gottes und im Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Und wenn mein Gewissen tatsächlich falsch informieren würde, habe ich noch eine Stimme in mir. Und die Stimme ist die des Heiligen Geistes. Und diese Stimme des Heiligen Geistes ist nicht nur in mir, sie ist vor mir, in dem Wort, das er eingegeben hat und das er mir gegeben hat. Also mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geiste, der die Kontrolle für mein Gewissen ist. Wir haben also eine doppelte Kontrolle hier. Das bezeugt, das heißt, dass ich nicht lüge, das bezeugt mit mir, zusammen mit mir, mein Gewissen im Heiligen Geiste. Wir haben also hier eine Lehre über das Verhältnis zwischen Christ und Gewissen und Heiligen Geist. Es sind 3 Stimmen. Die müssen wir nicht notwendigerweise verquicken. Sie gehören zusammen und können nicht immer auseinandergehalten werden, aber grundsätzlich müssen wir schon von 3 sprechen. Mein Gewissen ist in mir und es ist mein Gewissen und in gewissem Sinne bin ich mein Gewissen. Wenn ich gewissenhaft handle, dann bin ich eine integrierte Person. Und doch ist mein Gewissen letzten Endes nicht ich selbst. Denn mein Gewissen ist eine Stimme Gottes, die er in mich hinein geschrieben hat. Eine Stimme, die zu einer Schrift geworden ist, zu einem Programm. Gott hat in mein Wesen hinein, wie in einen Computer hinein, ein Programm geschrieben. Und dieses Programm meldet sich stimmenhaft, leuchtet auf. Rot oder grün. Es ist anders als ich bin. C.S. Lewis zeigt das in herrlicher Weise in seinem Buch Christentum schlechthin. Es gibt manche Menschen, die wollen hier das bestreiten, dass das Gewissen etwas anderes wäre als der Mensch und sagen, der Mensch kann hier erzogen werden. Aber er zeigt, dass das Gewissen einem Menschen gegenübersteht und dass Menschen sehr, sehr oft nicht so leben, wie ihr Gewissen es tatsächlich sagt und wie sie auch ehrlich sagen würden, was ihr Gewissen ist. Sie würden ehrlich sagen, mein Gewissen sagt so, aber ich handle so. Sie geben also zu, dass ihr Gewissen nicht mit ihnen zu identifizieren ist. Das Gewissen ist also ein Gesetz geschrieben in ins Fleisch hinein, in mich hinein mit der Geburt, eine Stimme aus der Vorwelt, das heißt aus vom Garten Eden noch hier. Aber ich habe auch den Heiligen Geist als Christ. Der Heilige Geist bin nicht ich. Der Heilige Geist ist auch nicht das Gewissen. Der Heilige Geist ist etwas anderes als das Gewissen. Das Gewissen ist die Schrift Gottes oder die Stimme Gottes in mir. Kann schlecht gehört werden, aber sie ist ein Rest dieser Stimme. Und der Heilige Geist ist Gott als neuer Bewohner in mir. Diese drei sollten aber zusammen stimmen. Und bei Paulus stimmen sie überein in diesem Fall. Er sagt, ich bin in Christus, ich sage die Wahrheit und dass ich nicht lüge, bezeugt zusammen mit mir mein Gewissen im Heiligen Geist. Was ist die Aussage, die so schwerwiegend ist, die ihm so schlecht abgenommen werden könnte? Folgende. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder. Was, Paulus? Du hast noch Empfindungen für Israel? Lies doch noch einmal deinen eigenen Brief. Hier, deine eigenen Blätter, die du schon geschrieben hast im Römerbrief. Kapitel 2 und 3. Und dann kannst du noch immer sagen, du hättest irgendwelche Empfindungen positiver Art für Israel. Nachdem du Zitat auf Zitat angeführt hast aus dem Alten Testament und sie unter den Fluch gestellt hast, ja, sagt Paulus, ich habe Empfindungen. Und ich wäre bereit, diesen Fluch, den ich ausgesprochen habe, auf mich zu nehmen, wenn das etwas helfen könnte. Da sehen wir Zusammenhang in Widerspruch. Gott kann zu gleicher Zeit hassen und lieben. Calvin hat das einmal ausgesprochen in Verbindung mit dem Tode Jesu Christi. Im Tod Jesu Christi zeigt Gott seinen Hass, zeigt Gott seinen Widerstand gegen Sünde und Sünder. Denn in Christus trifft der Fluch Christus, der Fluch Gottes trifft Christus. Aber das ist der Fluch, der uns treffen sollte und uns trifft in ihm, weil er eins mit uns geworden ist. Einer ist für alle gestorben, sagt Paulus, und so schlussfolgern wir, es sind alle gestorben. Mit anderen Worten, der Fluch, der Christus traf, hat uns getroffen. Ich bin gekreuzigt zusammen mit Christus. Dieser Fluch, dieser Zorn, der auf Christus herabkommt im Tode, am Kreuz, wodurch er schreien muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Fluch trifft uns. Aber warum trifft er uns in Christus? Weil Gott uns liebt. Deshalb trifft er Christus anstelle von uns. Deshalb hat Gott Christus in den Raum gestellt, in die Bresche zwischen uns und ihm, damit er uns retten könnte. Wir haben also zu gleicher Zeit Hass und Liebe. Es hängt vom Bezugspunkt ab, wie wir das hier jetzt sehen. Paulus sagt, ich habe in meinem Herzen ebenfalls diese Einstellung. Ich hasse die Sünde. Und mit David kann ich sagen, ich hasse die Ungerechten, die sich von der Sünde nicht trennen wollen. Und dennoch liebe ich sie. Und hoffe, dass sie sich doch trennen lassen werden von ihrer Sünde. Ich habe große Betrübnis in meinem Herzen. Dieses Wort Betrübnis ist dasselbe, dass wir in Epheser Kapitel 4 haben, wo es heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir haben es wohl auch in 2. Korinther 1, wo Paulus davon spricht, dass jemand ihn verletzt hätte durch sein Verhalten in Korinth. Das Wort kann bedeuten Verwundung, ein Schmerz, ein Betrübnis, die sich so fühlt oder spürt, wie eine Verwundung. Man könnte auch sagen, es ist mir im Herzen so, wie wenn ich eine ständige Wunde dort hätte. Ich habe ständige Betrübnis. Ich leide, wie wenn ich verletzt wäre. So peinlich ist das, wie wenn meine eigene Existenz betroffen wäre. Wenn jemand beleidigt ist, da ist er in seinem Kern getroffen, dort, wo er seine Selbstehre spürt. Er spürt, als ob er jetzt umgeschlagen worden ist. In seinem Zentrum ist er getroffen. Er möchte etwas sein und jetzt ist er nicht mehr. Und jetzt spürt er diesen Tod seines eigentlichen Selbst. Mit anderen Worten, Paulus identifiziert sich mit Israel, als ob er selbst Israel wäre, so wie Christus es tut. Hier haben wir ein Beispiel von echter emotionaler Nachfolge. Paulus spürt hier, was Israel spüren müsste. Er fühlt sich getroffen im Innersten über diese Lage, dass Israel nicht Buße tun will. Und ich habe unaufhörlichen Schmerz. Der erste Ausdruck zeigt, wie tief dieser Schmerz ist. Und der zweite Ausdruck zeigt, wie ständig er ist. Wie unaufhörlich er ist. Ich habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, in meinem Innern, in meinem Geist, in meiner Seele. Worüber oder warum? Ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder. Er wünscht es nicht, weil es nichts hilft. Kein Mensch kann für einen den Fluch tragen. Das kann nur Christus tun. Aber im Geist tritt er ein in diese Gesinnung, die die seines Herrn war. Sein Herr hatte diese Gesinnung und ging auf den Weg und trat ein für Menschen und trug ihren Fluch. Und Paulus sagt, ich wäre bereit, denselben Weg zu gehen, meinem Heiland nach, wenn das etwas helfen würde. Es hilft nichts, aber ich will zeigen, wie groß meine Liebe zu meinem Volk ist. Damit will ich das zeigen. Ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt, von all den Segnungen Christus. Was das heißt, können wir nicht ahnen. Dass ein Mensch bereit wäre, auf alle Segnungen Christus zu verzichten, damit ein anderer daran teilnimmt. Ein kleines Beispiel davon haben wir in Liebesverhältnissen. Es gibt ja das sogenannte Dreieck im Liebesverhältnis oft. Zwei sind an derselben Person interessiert. Nehmen wir mal den Fall von zwei Männern an einem Mädchen interessiert. Und der eine sagt sich nun, ich bin eigentlich der für dieses Mädchen bestimmt ist und fühlt sich auch so. Das Mädchen wäre vielleicht auch so geneigt, aber sie ist noch unentschlossen. Und es ist ein anderer, der macht auch Bemühungen um sie. Und jetzt ist sie in Frage. Ja, was soll ich jetzt machen? Beide haben mich gern. Der Erste, der sie nun wirklich liebt, der sagt, gut, wenn du den anderen nehmen willst, ich will nur deine Freude. Wenn du froh bist mit ihm, wenn du glücklich bist, dann nimm ihn. Solches gibt es. Er ist bereit zu verzichten, nicht weil er hier etwas anderes dulden könnte, weil er zwei Lieben dulden könnte. Nein, da leidet er. Nicht weil er sie nicht liebt. Er liebt sie, aber gerade weil er sie liebt, ist er bereit, auf sie zu verzichten, wenn nur sie froh wird. Es soll ein Fall gewesen sein, das habe ich nicht im ganzen Zusammenhang. Aber es waren zwei, die waren verliebt. Und der eine war zu arm, glaube ich, um dieses Mädchen zu heiraten. Und inzwischen war die Möglichkeit, dass ein anderer sie heiratet, aber er war schon älter. Und dann sagte der Erste, heirate, ich kann warten. Und er ist dann bald gestorben, dann war er dran. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass dieses sehr ernste Wort gefärbt wird durch solche Beispiele. Wir sehen etwas von diesem Ernst. den Paulus kennt. Er ist bereit, den Fluch auf sich zu nehmen, damit Israel gerettet werden könnte. Andererseits hilft es nicht, so einen Wunsch zu haben, beziehungsweise den Gedanken zu hegen, dass man den Wunsch haben könnte. Und doch hilft es. Denn so eine Einstellung ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man nun wirklich andere Menschen zu Christus führen kann. Dadurch wird die Liebe getestet. Und wenn wir wirklich bereit wären, für andere zu sterben, dann wären auch die anderen eher davon überzeugt, dass es uns um sie zu tun ist und dass sie wertvoll ist und dass es uns um die Wahrheit geht. Ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder. Brüder? Ja, sie sind meine Brüder. Sie sind oft meine Feinde. Sie legen mir manches in den Weg, wenn ich des Zeugnisses wegen unterwegs bin für Christus. Aber ich liebe sie dennoch und ich verstehe sie als meine Brüder. Sie sind nicht meine Brüder in Christus, aber sie sind meine Brüder in einem Volk, das verwandt ist in Jakob. Wir kommen alle von einem Vater her und von diesem her gesehen sind wir Brüder. Meine Verwandten sind sie nach dem Fleisch. Hier muss auf etwas anderes auch noch Bezug genommen werden. Paulus sagt, ich könnte wünschen. Er weiß, es hilft nicht. Es gibt eine Praxis, die diesem entgegensteht. Es gibt Menschen, die glauben, dass einer für andere Menschen glauben kann und auf Kraft dessen Glauben sind sie gerettet. Und dies ist das, was geschieht. Entschuldigen Sie den Hinweis, ich weiß nicht, ob ich hier Gemüter verletze, aber es ist vielleicht noch wichtig, es einmal zu sagen. Wenn jemand Pate steht bei einer Taufe, dann ist das Verständnis dieses im Allgemeinen, dass der Pate nun glaubt, was das Kind glauben müsste, um gerettet zu werden. Denn es kann nur auf Glauben hin getauft werden. Und man leistet sich diesen Widerspruch, weil man hier einen anderen Menschen heranzieht, der nun bereit ist, in die Wäsche zu treten. Und er glaubt stellvertretend. Deshalb muss er auch antworten, die Frage des Pfarrers beantworten. Und wenn er nun diese Frage beantworten kann, dann wird in Gottes Augen der Glaube, so sagt man, des Paten für den Glauben des Kindes angenommen. Bis das Kind nun bereit ist, selbst den Glauben zu üben, den es in der Person des Paten bis dahin gehabt hat. Nun führt man hier eine Stelle an für diese Möglichkeit. Man sagt, in Markus Kapitel 2 haben wir einen Fall, wo ein Mensch anstelle von einem anderen glaubt. Vier Männer glauben und ein Mann wird gerettet. Und das heißt, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schlussfolgerung ist diese, beim oberflächlichen Leser, Jesus vergibt diesem Mann die Sünden aufgrund des Glaubens der vier Männer. Aber das steht nicht geschrieben. Das ist eine Schlussfolgerung, die wir ziehen, die aber nicht rechtfertigt ist. Es heißt nicht, dass es auf das Glaubenskonto dieser vier Männer zurückzuführen ist, dass er Sündenvergebung bekommt. Er sieht den Einsatz dieser vier Männer. Und wenn Gott mehr Einsatz in der Gemeinde sehen würde, mehr Glauben sehen würde in der Gemeinde, dann könnten Sünder auch zum Glauben kommen. Es ist schon so, dass mein Glaube etwas dazu beiträgt, aber nicht anstelle des Glaubens des Sünders, sondern als Beweggrund oder als Hilfe, damit er zum Glauben kommen kann. Aber jeder wird für sich selbst Rechenschaft geben müssen vor Gott, so steht geschrieben in Römer 14, wenn jemand bis dahin noch Unklarheit hätte. Es müsste schon hier in Römer 9 klar sein, dass es nicht möglich ist, ja? Mit so einem Schmerz im Herzen müsste doch Paulus zu dieser Waffe, zu dieser Möglichkeit, zu dieser Heilsmöglichkeit greifen.
Gott, ist es noch möglich, anstelle von Israeliten zu glauben? Und im Übrigen sagt man ja bei der Taufe, das Kind kann nicht glauben, weil es noch klein ist, deshalb müssen die Erwachsenen glauben. Aber in Markus 2 haben wir kein Kind. Da haben wir einen Erwachsenen. Da ist die Sache noch viel, viel größer. Wenn es also überhaupt möglich ist und das als ein Beispiel ist, dann ist das Beispiel ja sehr, sehr stark. Dann ist die Stellvertretung noch viel größer. Für ein Kind Paten zu stehen, das könnte man noch verstehen, weil wir sagen, das Kind kann nicht glauben. Aber hier kann ein Kranker glauben, der ist erwachsen. Und dennoch würde es heißen, ein anderer kann an seiner Stelle glauben. Aber das geht nicht, sagt Paulus. Jeder wird für sich selbst Rechenschaft geben müssen vor Gott. Ich kann nicht verflucht werden für meine Israeliten, für meine Verwandten. Sie müssen selbst gerettet werden, sie müssen selbst glauben. Sie sind zwar Israeliten, Gotteskämpfer, Israel, ja, oder Nachkommen eines Gotteskämpfers, aber heute kämpfen sie nicht mit Gott, sondern gegen Gott, leider. Das bereitet mir großen Schmerz. Sie gehören zum Volk Israel, aber sie sind unbußfertig, denen die Sohnesstellung gehört. Israel wird im Alten Testament Sohn genannt. Mose geht zu Pharao und will, dass Gottes Sohn ziehen darf. Lass meinen Sohn ziehen. Israel ist Gottes Sohn in dem Sinne, hat eine Sohnesstellung, wird als Sohn betrachtet. Aber es hat diese Stellung eigentlich verwirkt. Es hat die Sohnesstellung gegenüber den anderen Heiden. Mit anderen Worten, Israel hat eine besondere Beziehung zu Gott. Es wird aus Israel geboren. Und so ist es Gottes besonderes Volk. In diesem Sinne ist es Sohn Gottes. Und es ist Sohn Gottes im prophetischen Sinne. Das heißt, es ist es noch nicht, was den Heiligen Geist betrifft, denn der Heilige Geist macht uns zu geistlichen Söhnen Gottes. Aber Israel galt die messianische Verheißung, die Verheißung des Heiligen Geistes. Und so könnte man sagen, Israel ist die Sohnestellung gegeben worden im Blick auf die Möglichkeit, diese Stellung einmal zu erreichen. Also im doppelten Sinne gilt Israel die Sohnestellung. Und die Herrlichkeit, nun, woran denken Sie da? Wie viel Herrlichkeit hat Israel nicht erlebt? Von Anfang an. In jeder Gottesoffenbarung, bei Abraham, dem Vater Israels, dem Erzvater Israels. Gott offenbart sich. Ja, es heißt, Gott selbst spricht in Menschenform mit Abraham. Und Abraham darf mit ihm rechten, darf versuchen, Gott zu überzeugen. Bitte, rette doch Menschen aus Lot, aus Sodom. Das ist Herrlichkeit. Abraham geadelt wird. Er wird aufgewertet durch diese Behandlung Gottes. Das ist Herrlichkeit. Und dann kommen wir zu Sinai. Welche eine Herrlichkeit offenbart dort Gott? Dann haben wir die Herrlichkeit in der Stiftshütte. Israel sieht die Herrlichkeit Gottes. Mose erlebt die Herrlichkeit Gottes. Später haben wir die Herrlichkeit im Tempel. Der Tempel wird geweiht durch die persönliche Herrlichkeit Gottes. Und die Propheten sehen die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird Herrlichkeit verheißen für die messianische Zeit. Also Herrlichkeit ist etwas, das die Geschichte Israels aus der Vergangenheit, von der Vergangenheit her, bis in die Zukunft hinein prägt. Israel gehört die Herrlichkeit. Das ist ein Vorteil. Das ist eine Investition. Und die Bündnisse im Plural, in der Mehrzahl. Wie viele Bündnisse hat Gott mit Israel gemacht? Was ist ein Bündnis? Beginnend mit Abraham wieder, hat Gott Israel in den Bädern und dann später auch beim Volk, hat Gott seine Treue ihm bestätigt. Ein Bündnis ist eine Aussage von der Treue Gottes. Wir müssen hier uns sagen, dass grundsätzlich diese Bündnisse getragen wurden von der Aussage Gottes. Gott sagte, ich werde dir treu sein. Zwar nicht wie heute ein Vertrag gemacht wird, wo beide Seiten ebenbürtige Vertragspartner sind. Wenn Israel den Bund bricht, dann natürlich muss Gott irgendwie neu anfangen. Aber der Bund beruht auf der Treue Gottes. Ein Bündnis, könnten wir sagen, ist also eine Erklärung von der Treue Gottes. Und die Gesetzgebung, warum adelt die Gesetzgebung Israel? Nun, einerseits, weil das Gesetz so herrlich ist, weil das Gesetz so vollkommen ist. Mose erklärt einmal, wo gibt es eine Nation, die so ein herrliches Gesetz hat als wir? Wo gibt es so eine Gerechtigkeit? Suchen nicht die Heiden oft nach richtiger Lösung, einer richtigen Lösung in gesetzlichen Fragen? Und hier in unserem Gesetz haben wir wirklich eine faire Lösung auf dem Gebiet von juristischen Fragen. Es war ein vollkommenes Gesetz. Es war ein Gesetz, das straff genug war und doch sehr viel Freiheit zurückließ. Wenn man es einmal liest, dann merkt man, wie viel Spielraum eigentlich drin liegt. Es war also ein vollkommenes Gesetz in jeder Hinsicht. Es war ein Gesetz, das den Einzelnen als Individuum dastehen ließ, und es war auch ein Gesetz, das die Gesellschaft in Betracht zog. Und es war ein herrliches Gesetz, war in der Gesetzgebung, weil die Weise, auf welche Gott das Gesetz gab, so imponierend war. Gott selbst hat gesprochen. Die Engel haben gesprochen. Paulus sagt, nicht nur deren das Gesetz ist, ihnen gehört nicht nur das Gesetz, sondern die Gesetzgebung, die Art und Weise, wie Israel das Gesetz bekam. Das ist etwas Herrliches. Das ist ein Plus für Israel. Und der Dienst, ein vollkommener Gottesdienst. Wir ringen Menschen in ihrem Ernst, in ihrer Liebe zu Gott, nicht um die rechte Gottesdienstweise. Ja, wie würde es jetzt Gott wohlgefällig sein? In der vergangenen Woche war ich in Krakau. Und da sagte einer der Lehrer, er war einmal gebeten worden, in einer Gemeinde zu sprechen, vom Pastor aus, denn der Pastor wollte hier einen anderen in die Bresche kommen lassen. Er hatte Gemeindeglieder, die oft weinen würden, und zwar absichtlich. Das gehörte einfach zum Gottesdienst, dass man im Gottesdienst heulen würde. Und damit die Mitglieder nicht sagen, die Gemeindemitglieder nicht sagen könnte, er hätte jetzt so und so gepredigt, wollte einen anderen, damit er ihnen das sagt. Aber damit sie doch die Wahrheit mitbekämen, er war etwas schlau. Dann hat der Lehrer gesagt, er hat über die Freude gepredigt. Ein Gottesdienst ist ein Gottesdienst der Freude. Steht nicht geschrieben, dass wir weinen sollen. Wir sollen uns freuen. Wir sollen für andere weinen, wenn sie weinen. Aber der Gottesdienst selbst ist ein Zeichen von Freude. Die Frucht des Geistes sollte dort zum Ausdruck kommen. Und das stimmt. In einem starken Maße. Es darf natürlich geweint werden, wenn Sünde bekannt wird in der Gemeinde. Und warum darf sie nicht in der Gemeinde bekannt werden? Warum darf nicht in der Gemeinde Buße getan werden? Und warum darf nicht in der Gemeinde um verlorene Seelen gerungen werden? Also Wein hat auch schon einen Platz. Man muss hier also nicht einseitig werden. Aber wenn dieses Weinen wach ist, ja, dann natürlich muss man die Freude betonen. Gottes Dienst. Israel braucht nicht lange zu fragen, wie gefällt es Gott. Israel weiß, wie es Gott gefällt. Gott hat den Gottesdienst vorgeschrieben. Wenn es nur von Herzen getan wird, dann weiß Israel, es ist orientiert, es ist informiert. So und so gefällt es Gott. Und Paulus sagt, das ist doch ein Plus. Ihr habt doch einen herrlichen Gottesdienst. Ein Gottesdienst, von dem ihr genau weißt, dieser gefällt Gott. Und die Verheißungen. Da können wir nicht mehr aufhören zu zählen. Wie viele Verheißungen gibt es? Und wie weitreichend sind sie? Und wie detailliert und so weiter. Deren die Väter sind, ja, Abraham, Isaak und Jakob, Menschen, denen Gott sich selbst offenbart hat, die haben Gott gesehen. Und die sind Gott treu geblieben. Welche eine Geschichte hat Israel in den Vätern? Und hier haben wir das höchste Vorrecht, aus welchem dem Fleische nach der Christus ist, welcher über allen ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Dieser Christus, dieser Messias, der aus Israel hervorgekommen ist, ist nicht irgendeiner. Er ist Gott selbst geoffenbart im Fleisch. Und wenn Israel ihn abweist, er ist dennoch gepriesen. Gepriesen von sämtlichen Engeln im Himmel. Gepriesen von allen frommen Israeliten, die gestorben sind. Gepriesen von der Gemeinde, auch aus den Heiden, die heute da ist. Und lass Israel ihn ablehnen. Aber dieser Messias bleibt gepriesen. Und dazu sage ich Amen. Ich nehme an dieser Stelle die Gelegenheit, meine Liebe in Anbetung zum Ausdruck zu bringen, sagt er. Fünf Verse, in denen er das Erbe Israel hervorhebt. Verse, in denen er bis ins Tiefste bedauert, dass Israel dieses Erbe so verscherzt. Und sind hier Menschen, wie Herr Schaaf vorher sagte oder andeutete, sind hier Menschen, die dieses Erbe, das heißt, das Vorrecht hier einzutreten, es ist uns zugesagt, dies einfach an sich vorübergehen lassen? Der Schreiber an die hebräischen Christen sagt, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil an uns vorbeigleiten lassen? Oder wir gleiten an ihm vorbei? Wir reden. Herr Jesus, wie dankbar sind wir, dass du uns hineingenommen hast in diese großen Vorrechte Israels. Du hast uns hineingepfropft in diese Vorrechte. Aber auch wir stehen in der Gnade. Gib uns, Herr, diese Gnade nicht leichtfertig zu achten. Wir wollen dir, Herr, unsere ganze Liebe bringen und dir treu bleiben und es so kommen lassen, dass es sich gelohnt haben mag, dass dein Einsatz an unserer Stelle sich gelohnt haben mag. Lass uns, Herr, von solchen sein, die nicht zurückschrecken, die gerettet werden, und nicht solche, die zurückgehen und abweichen. Bewahre uns, Herr, zum ewigen Leben. Und lass uns, Herr, so empfinden für andere, die in Not sind, Sünde sind, die verloren sind, die Paulus empfunden hat. Amen.